Als Sigmar Gabriel im Sommer 2013 mehrfach gefragt wurde, was wäre denn, wenn Sie Wirtschaftsminister werden würden, hat er in sehr klaren Worten skizziert, mit mir wird es keine, nicht weniger, keine Waffenexporte an menschenrechtsverletzende Staaten geben. Er wurde dann mit dem Regierungswechsel von CDU, CSU, FDP auf die christlich-soziale Koalition tatsächlich Wirtschaftsminister und Sigmar Gabriel verantwortet jetzt den Waffenhandel der Bundesrepublik Deutschland. Im ersten Jahr, als er antrat, war es der höchste Wert aller Zeiten bei den Sammel- und Einzelausfuhren, sprich bei den Exporten, die an mehrere Staaten gehen oder über mehrere Jahre hinweg gehen. Also es war ein Riesenrekordwert und wir hatten ein bisschen Hoffnung, als im ersten Jahr Gabriel 2014 der Wert auf 6,5 Milliarden gesunken ist oder gesenkt wurde. Und jetzt liegen die aktuellen Zahlen für 2015 vor und schauen Sie sich die Zahl an. Es ist der höchste Wert aller Zeiten jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland unter der Führung von CDU, CSU und SPD. Und wie gesagt, die SPD verantwortet da das Ministerium. Wir haben Exportgenehmigungen im Wert von über 12 Milliarden Euro allein im Jahr 2015. Darunter viele, viele menschenrechtsverletzende Staaten, viele kriegführende Staaten, auch astreine Diktaturen. Welche Firmen? Allen voran EADS, Airbus, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei Wegmann und die Deal-Gruppe. Rot markiert die, die bei uns Fuß haben in Süddeutschland, Fuß gefasst haben, Stammwerke haben in Süddeutschland. Airbus in München, Krauss-Maffei Wegmann in München und die Deal-Gruppe in Nürnberg. Wenn man jetzt noch Firmen hineinnimmt, wie, kommen wir gleich dazu, wie hier, wie Mercedes-Benz, Daimler, dann muss man auch sagen, in Baden-Württemberg haben wir einen ganz starken Anteil an Rüstungsindustrie. Wohin wird geliefert? Das ist eine Zusammenstellung der Kirchen, GKKE, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, evangelische und katholische Kirche. Die geben neben der Bundesregierung einen Rüstungsexportbericht heraus. Und der GKKE-Bericht ist ein für uns wichtigerer als der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, weil da auch die Frage von Menschenrechten, von Ethik und Moral eine Rolle spielt, was bei den Rüstungsexportberichten der Bundesregierung eher belanglos oder nebensächlich ist. Deutschland liefert Kriegswaffen ganz legal genehmigt an. Ägypten, Algerien, Brunei, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Katar, Malaysia, Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, viele, viele, viele weitere Länder, auch schwerst menschenrechtsverletzende Länder wie Mexiko, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Also die Menschenrechtslage laut Ansicht der Kirchen sehr schlecht oder schlecht. Vieles ist in diesem Rüstungsexportbericht der Bundesregierung gar nicht drin. Könnte auch sagen, es ist ein Rüstungsexportverschweigungsbericht. Oftmals, wenn wir die Zahlen überprüfen, sie stimmen nicht. Gerade im Fall Mexiko, Gewehrlieferungen haben nicht gestimmt, waren wesentlich niedriger angesetzt als die real erfolgten Werte. Und zum Zweiten ist es so, wie erfassen wir Dual-Use-Güter, also zivil wie militärisch einsetzbare Güter, die exportiert werden. Zum Beispiel, den kennt ihr alle, der fährt in Freiburg genauso wie in Tübingen, das ist ein Actros von Mercedes. Allerdings ist diese Version nicht ganz so bekannt. Mercedes ist einer der führenden Hersteller von Militärfahrzeugen. Und da ich jetzt noch ein paar Minütchen mit Mercedes zubringe, wenn Sie also mit meinem Mercedes da sind, ein bisschen unauffällig verhalten, nach unten sinken und so tun, als ob man mit ökologischen Fortbewegungsmitteln hier sein. Also Mercedes hat eine ganz normale Homepage, wie jede Autofirma auch. Da können Sie ein Fahrzeug konfigurieren. Tübingen fährt man sicher gerne die S-Klasse, 500er und kostet ein bisschen 250.000, 300.000 Euro. Das ist schon ein nettes Fahrzeug, wenn man gerne so fährt, jetzt nicht unbedingt als ökologisch gesinnter Mensch. Aber Daimler hat auch eine militärische Website. Und diese militärische Website, das musste ich lernen, hat auch noch einen versteckten Teil. Und so kann ich eigentlich nur den badischen Rotwein empfehlen, weil nachts um zwei bin ich bei einem Gläschen badischen Rotwein draufgekommen, dass es noch versteckte Seiten gibt. Ich zeige Ihnen mal eine. Ja, was hier zum Beispiel, da sind wir. Das ist eine Website mit Seiten, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Also den Satz, den ich jetzt sage, der hätte vor September 2009 sofort zu einer Unterlassungsklage geführt. Seitdem ich gegen Daimler den Prozess final gewonnen habe, geben die Ruhe. Also jetzt sage ich mal den Satz. Der Daimler-Konzern hat mehr als 150.000 Militärfahrzeuge des Typs Unimog geliefert an schwerst menschenrechtsverletzende Regierungen oder Regime. Also bringt so üblicherweise Tage später, kommt ein Zettelchen bei mir in den Briefkasten, den Satz darf man nicht mehr sagen. Das Problem für die Gegenseite ist folgendes. Wir haben in Freiburg das Rüstungsinformationsbüro gegründet und das Rüstungsinformationsbüro wertete die Fachpresse aus, die militärische Fachpresse, national und zum Teil international. Wir lesen zum Beispiel die Söldnermagazine. Also wenn ich da am Frühstückstisch sitze, dann liest meine Frau die Badische Zeitung und ich lese das Söldnermagazin und sie erzählt mir gerade, was weiß ich, schwarz-grün und jetzt sind sie kurz vor Abschluss und ich sage, wow, habe ich schon seit 3 Jahren prognostiziert, die passen gut zueinander. Ja? Und dann sage ich ihr, naja, die Israelis haben wieder folgende Waffen getestet im Gazastreifen an Palästinensern. Also es sind sicher einmalige Frühstücksgespräche, die bei uns geführt werden und dieses Waffentesten ist tatsächlich so, dass das passiert. Waffen führt man nicht einfach auf den Markt ein, die werden vorher getestet, damit sie dann eingesetzt werden können. Bevor wir dazu kommen, noch schnell die Statistik hier. Unimog in der Militärversion über 150.000 verkauft an. Schauen Sie sich mal bitte an. Geliefert an Syrien, denken Sie an Syrienkrieg. Libyen, denken Sie an Libyenkrieg. Kuwait, Irak, Irakkrieg. Pakistan, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter und so fort. Ich hatte bereits, und den kennt ihr sehr gut, die älteren Semester unter uns, in den 80er Jahren über Walter Schwenninger von den Grünen, erinnert ihr euch, erste Fraktion der Grünen, Rauschebart, Stricken, Pulli. Ja, Walter war im Rüstungsexportbereich tätig, richtig guter Rechercheur und investigativ arbeitender und nachher auch guter Bundestagsabgeordneter. Und wir haben über Walter eine Anfrage gestellt. Warum hat der Daimler-Konzern mit Genehmigung der Bundesregierung ganz legal geliefert 4.000 Fahrzeuge an den Irak, Militärfahrzeuge, und 4.000 an den Iran? Antwort der Bundesregierung Kohl damals, Helmut Kohl, Zitat, zur Stabilisierung des Gleichgewichts in der Golfregion. Das haben wir bis heute. Also wenn wir so wie Kennzeichen der deutschen Rüstungsexportpolitik aufstellen, dann ist ein Kennzeichen, und das machen die Amerikaner und die Russen ganz anders. Die liefern ganz gezielt an Oppositionsgruppen, um die Regierung zu stürzen, oder an Regierungen, seien sie noch so unmenschlich und menschenrechtsverletzend, weil sie an der Macht halten wollen. Und die Russen genauso. Die Deutschen liefern ganz häufig an beide Seiten. Im Moment liefert die deutsche Rüstungsindustrie, genehmigt von der Bundesregierung, Kriegswaffen an Indien und an Pakistan, obwohl die gerade Krieg miteinander führen. Wir liefern traditionell an die Griechen und die Türken, obwohl die Spinnefeind miteinander sind und auch schon Krieg geführt haben. Übrigens die gleichen U-Boote der gleichen Firma, die gleichen Kampfpanzer, die gleichen Gewehre, die gleichen Gewehrfabriken. Das ist richtig gut für die Rüstungsindustrie. Und es gibt auch 3 gute Gründe, wo man sagen kann, jawohl, das ist es. Warum machen die das? Erstens Profit, zweitens Profit, drittens Profit. Punkt. Es hat nichts mit Menschenrechten, nichts mit Frieden und Freiheit und der Wahrung von demokratischen Werten zu tun, wenn man an beide kriegführende Parteien oder Seiten Waffen liefert. Am allerschönsten war es im Libyen-Krieg. Da hat die Firma Airbus und MBDA alle 3 Konfliktparteien mit Kriegswaffen beliefert. Ist gut für die Firma, ist gut fürs Geschäft, ist gut für die Arbeitsplätze und vor allem für den Profit in der Rüstungsindustrie. Hat aber nichts zu tun mit dem, was Frau Merkel immer sagt oder Herr Gabriel oder früher Westerwelle als Außenminister oder jetzt Steinmeier. 4-jähriger Kasten, 20 Uhr, Tagesschau, bing. Wow, da läuft ein ganz schlimmer Krieg und die armen Kinder, mir tut so schrecklich leid. Und wir intervenieren jetzt für Frieden. Man hat aber vorher die Waffen geliefert und man liefert währenddessen auch die Waffen und oft an beide Seiten. So, jetzt sind wir nochmal ein Schrittchen zurück. Nochmals bei der Waffenwerbung. Also Rüstungsfirmen bringen Waffen nicht einfach auf den Markt, die testen sie. Die Israelis testen im Gazastreifen an Palästinensern und wenn die Abschussquoten hoch sind, dann kann man die Waffe einführen auf dem Weltwaffenmarkt. Die Amerikaner haben getestet ein deutsch-amerikanisches Gewehr, XM25 von Heckler & Koch und ATK Systems, sie schießt um die Ecke. Nach hohen Abschussquoten im Afghanistan-Krieg, also die durchschnittliche Tötungsdauer, bis alle Feinde liquidiert waren, waren gesenkt worden von 11 auf 8 Minuten. Und dann haben sie gesagt, wow, das Gewehr lohnt sich. Und jetzt beschaffen die Amerikaner die Waffen. Und dann bekommen die Waffen in der Waffenwerbung, da sind wir beim Rüstungsinformationsbüro, weil wir das auswerten, bekommen sie, naja, bestimmte Signen, bestimmte Kennzeichen. Israelis und Amerikaner setzen ganz oft so einen Stempel drauf, battle-tested, in der Schlacht getestet oder combat-proven, im Kampf erprobt. Und jetzt fängt auch Mercedes an, das zu tun. Schauen Sie mal, hier ist der G-Wagon, combat-proven, im Kampf erprobt. Und jetzt gibt es eine Erfindung, was kann man tun dagegen? Die ist wunderbar. Ich würde sagen, jetzt ist es natürlich eine Veranstaltung, wo die Rosa-Luxemburg-Stiftung dabei ist, es ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Es ist ein kapitalistisches System, mit dem man wunderbar agieren kann in kapitalistischen Kreisen. Wir sind Großkapitalisten. Ich bin Großkapitalist, ich besitze 3 Aktien. Eine Aktie von Daimler, eine Aktie der Deutschen Bank und eine Aktie von Airbus. Und du hast mit einer Aktie die gleichen Rechte wie mit 100.000 Aktien. Das ist klasse. Du kaufst also eine Aktie, wir 5 waren zu 5 und haben jeder eine Aktie und haben Anfang der 90er Jahre die kritischen Aktionäre Daimler gegründet. Als Großkapitalisten hatten wir schon 5 Aktien zusammen, muss man sich mal vorstellen. Und du kannst mit diesen Aktien, du kannst sie nutzen, du kannst im Vorfeld Anträge stellen. Die kommen ins Netz, sind jahrelang nachzulesen in Deutsch und Englisch, kannst begründen, warum der Aufsichtsrat oder der Vorstand nicht entlastet werden soll. Und das ist so eine Geschichte. Herr Zetsche, wir entlasten Sie nicht, weil Sie weltweit Militärfahrzeuge verkaufen, auf Rüstungsmessen bewerben, an Diktatoren und Repressoren verkaufen, die dann eingesetzt werden bei Kriegen und Bürgerkriegen gegen die Zivilbevölkerung, gegen die Demokratiebewegung. Sordele. Und jetzt würde ich was sagen, liebe Leute, nutzt dieses Instrument. Also ich weiß, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung mich nachher knechten wird, weil ich sage, werdet auch Kapitalisten. Kauft eine Aktie und begleitet uns. Wir stellen inzwischen jeden vierten Redner bei der Daimler-Hauptversammlung. Ich befürchte, dass ich sogar derjenige bin, der dafür gesorgt hat, dass es eine Redezeitbegrenzung gibt bei Daimler-Konzern, weil 1993 sprach ich geschlagene 35 Minuten über die Rechtskontakte des Daimler-Konzerns. Welcher Beschäftigter, auf welcher Ebene, an welcher Stelle ist Mitglied der DVU oder der Republikaner oder der NPD oder wessen auch immer? Haben wir sehr genau recherchiert. Und nach 35 Minuten platzt Hilmar Kopper, der war auf dem Podium, war Versammlungsleiter, Deutsche Bank, größter Anteilseigner, platzt dem der Kragen. Nicht erschrecken. Herr Kressli, wenn Sie jetzt nicht endlich aufhören. Da habe ich ihn unterbrochen, habe gesagt, wenn Sie mich nicht laufend unterbrechen, das war das erste Mal, komme ich jetzt zu meinen 63 Fragen. So, und jetzt wird's lustig, weil die 63 Fragen sind sehr gut vorbereitet. Wir haben recherchiert. Warum ist der Herr Deutschle, Mitglied der Republikaner, stellvertretender Vorsitzender im Landtag der Republikaner, immer noch beschäftigt bei der Daimler AG? Frage 1. Ja, und so geht es dann durch. Jetzt können Sie sich vorstellen, 63 Fragen sind auch für ein Unternehmen schon ganz schön heftig. Also werden in Runde 1 vielleicht 20, 22 Fragen andeutungsweise beantwortet und irgendwie 30, 40 gar nicht. Dann kommt der Paul Rustmann und sagt, bevor ich jetzt zu meinen Fragen komme, lese ich nochmal die 40 Fragen von Herrn Kresslin vor. Die Luft war schlecht, man hat es nicht genau gehört. Und so kann man den ganzen Tag zubringen. Und wir sind nur wirklich 8, 10, 12 Leute bei so einer Daimler-Hauptversammlung. Wenn ihr alle, die ihr da seid, eine einzige Aktie kauft und 35 Leute reden an dem Tag und ihr 100, die ihr jetzt seid, kauft alle eine Aktie, dann reden 135 und davon sind aber 4/5 von uns. Deswegen sage ich, werdet Kapitalisten. Ich werde euch das Aktiengeschäft noch ein bisschen schmackhaft machen heute. Also, das ist der Daimler-Konzern. Der Daimler-Konzern wirbt auf Rüstungsmessen. Hier die größte Rüstungsmesse überhaupt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also die größte im Nahen und Mittleren Osten, in Abu Dhabi. Da hat man geworben 2011. Wissen Sie noch, was 2011 war? Ja, Syrien war auch. Syrien war? 9/11 war, genau. Und es war, naja, der arabische Frühling, der Aufstand der Menschen, die gesagt haben, ich lasse es nicht länger über mich hergehen. Ja? 9/11 war übrigens 2001, oder? 10 Jahre vorher. Ja? Aber 2011 war der arabische Frühling. Und erinnert ihr euch noch an Frau Merkel? Also wieder 20 Uhr, bing, bing, bing. Mein Herz blutet und ich sehe, was in diesen arabischen Ländern läuft. Die hat Reden gehalten, da fällt ihr in Ohnmacht. Ja. Und jawohl, Demokratiebewegung, geht auf die Straße und wehrt euch gegen die Repressoren. Das war richtig klasse, was die Frau gesagt hat. Das Dumme war nur, wir haben ein deutsches Sonderrecht beim Rüstungsexport. Und das ist einmalig und das gibt es nur in Deutschland. Besonders brisante Rüstungsexporte werden in einem geheimtagenden Gremium entschieden, dem Bundessicherheitsrat. Frau Kanzlerin, früher Schröder, Kohl, heute Frau Merkel, Vizekanzler, im Moment Sigmar Gabriel und 7 weitere Minister entscheiden in geheimer Sitzung, erhält Israel U-Boote oder Saudi-Arabien Kampfflugzeuge oder gar eine ganze Gewehrfabrik und in der Regel, 99% der Fällen, entscheiden sie dafür in geheimer Sitzung. Und während also Frau Merkel öffentlich für die Weltöffentlichkeit wahrnehmbar gesagt hat, jawohl, Demokratiebewegung, wehrt euch, hat sie in geheimer Sitzung gleichzeitig zugestimmt, dass die Repressoren und Diktatoren im Nahen Mittleren Osten bis an die Zähne hochgerüstet wurden mit deutschen Kriegswaffen. Rüstungsmesse in Abu Dhabi, da war nicht nur Daimler da, da waren über 70 deutsche Firmen, alles was Rang und Namen hat, dort und hat beworben und verkauft. Wie nennt sich das, wenn man auf der einen Seite sagt, Leute, jawohl, ich bin für Demokratie und kämpft auf der Straße und auf der anderen Seite den Diktatoren die Waffen liefert? Ich kann es schwer erklären, deswegen habe ich mir, ich bin Lehrer von Beruf, im Kollegium einen Biologen gefragt. Lieber Biologe, erkläre mir mal, mit dem ich befreundet bin, wie würdest du erklären, dass es so widersprüchlich ist? Und dann hat er sehr rational geantwortet und gesagt, der Mensch hat 2 Hirnhälften, bei manchen sind sie verbunden. Also Sarkasmus, klar, wie erträgt man das Ganze noch? Ja? Aber wie ist es so widersprüchlich erträglich, dass eine Kanzlerin sagt, ich bin für Frieden, Freiheit, Demokratie und Wahrung der Menschenrechte und auf der anderen Seite in geheimer Sitzung, permanent, seitdem sie im Amt ist, eine Diktatur nach der anderen bis an die Zähne hochrüstet mit deutschen Kriegswaffen. Also wenn ihr Angela mal hier habt, das ist ein toller Saal, wir haben sogar eine Bühne, wir könnten hier eine tolle Veranstaltung machen. Ja? Ich würde noch einen zweiten Menschen holen, Volker Kauder, der ist ja zum Kreis, das ist nicht weit weg, also ein bisschen weiter drüben, da wo Heckler und Koch ist, den lernen wir gleich noch ein bisschen kennen. Dann haben wir Kauder hier und dann Merkel hier, dann kommt jemand von Imi oder von euch und ich sitze auch noch dazu und wir machen uns einen schönen Abend. Ja? Weil wir einfach mal durchgehen, was ist Anspruch und Wirklichkeit einer Bundesregierung, die das C im Namen trägt. Das ist so spannend. Ja? Weil das zweite Kriterium der deutschen Rüstungsexporte ist die Lieferung von Kriegswaffen an Christenverfolgungsregime. Da kommen wir noch dazu. Das wäre ein richtig unterhaltsamer Abend. Ja? Also wir haben ja mehrere Ideen, die wir so mitnehmen aus der Veranstaltung. Das eine ist, ihr werdet alle Großkapitalisten. Das zweite ist, ja, wir machen eine Folgeveranstaltung mit Angela hier in Tübingen in dieser Halle, in der Mensa. Sie soll mal an die Basis kommen und nicht immer nur so in großen Sälen. Ja? Das haben wir gehabt. So, wohin liefert die Bundesrepublik Deutschland? Ganz legal, Kriegswaffen an Großbritannien. Eigentlich steht da was anderes drauf, nämlich Royal Saudi Air Force. Sprich, diese Kriegswaffe, ein Eurofighter, in der Exportversion Typhoon genannt, geht an Saudi-Arabien. Taucht aber im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung als NATO-Export auf an Großbritannien. Warum? Das Rumpfmittelteil wird gebaut in Augsburg bei Premium Aerotech. Die Navigationsgeräte kommen von Litiv, Northrop Grumman in Freiburg, bei mir, in meiner Heimatstadt. Die sogenannten Sidewinder-Raketen, Sprache, Sidewinder-Rakete, Lenkflugkörper, klingt völlig harmlos, gesteuerte Rakete wäre schon deutlicher, ja. Kommt von Diehl, BGT Defense am Bodensee, die Bordkanone kommt vom Mauser in Oberndorf, Rheinmetall. Geht alles nach Großbritannien, Endmontage ist in Worten und damit ist es gar kein Export nach Saudi-Arabien, sondern einer nach Großbritannien. Umgehungsgeschäfte an eine Diktatur. Wie ist die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien? Saudi-Arabien hat ein wahhabitisches Herrscherhaus in Riad. Der Wahhabitismus, Salafismus könnte man ihn auch nennen, hat 4 Ableger. Also 3 weitere, nämlich Boko Haram in Nigeria, den IS, Islamischen Staat, im Nordirak und die Taliban Al-Qaida in Pakistan und Afghanistan. Die letzten 3 genannten sind Terrororganisationen, das sind sie wahrlich. Die erstgenannte ist eine befreundete Regierung, mit der wir engste Kontakte pflegen und auch Waffen liefern ohne Ende. Auch hier sind wir wieder bei den 2 Hirnhälften. Ganz spannend. Wie kann man auf der einen Seite sagen, Organisationen, die die Scharia unterstützen, ja, öffentliche Exekution. Saudi-Arabien exekutiert Christinnen und Christen, wenn sie vom Islam zum Christentum konvertieren, ist das ein öffentlicher Exekutionsgrund. Passiert häufig, immer wieder. Eine Frau, die Bibeln transportierte, der wurde die linke Hand und der rechte Fuß abgehackt, öffentlich. Das ist Scharia. Aber eine befreundete Regierung, deswegen redet man nicht gerne drüber. Natürlich werden auch Schiiten verfolgt. Allein schon 150 Schiiten sind in diesem Jahr in Saudi-Arabien öffentlich hingerichtet worden. Nimr al-Nimr, wenn Sie sich entsinnen, der öffentlich gesagt hat, lasst uns gewaltfrei demonstrieren gegen diese Regierung. Das war ein Hinrichtungsgrund. Nochmal, das ist ein ganz enger Partner der Bundesrepublik Deutschland und wird permanent mit Kriegswaffen beliefert. Was liefern wir noch? Das ist wieder so ein Gerät. Die Rüstungsindustrie spricht nicht von Waffe, sondern von Gerät. Leopard 2 Kampfpanzer, gebaut in München und Kassel bei Krauss-Maffei-Wegmann. Die Glattrohrkanone kommt vom größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall in Düsseldorf. Übrigens eingesetzt im Afghanistan-Krieg, nur mal als Beispiel. Sind wir wieder bei Sigmar Gabriel und bleiben weiterhin beim Thema Panzer. Sigmar Gabriel hat nicht nur den Waffenexport exorbitant gesteigert in den letzten beiden Jahren, er hat was getan, was unverzeihlich ist. Er liefert nicht nur Panzer, sondern er liefert auch eine ganze Panzerfabrik nach Algerien. Die bauen jetzt dann die Panzer. Was passiert, wenn man Panzer baut? Sie werden über Jahr und Tag gebaut, sie werden über Jahrzehnte hinweg gebaut und sie werden über Jahrzehnte hinweg eingesetzt. Also es wird den Tag geben, wo niemand mehr weiß, dass der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland Sigmar Gabriel hieß, aber die Panzer sind da und sie werden eingesetzt in Algerien. Wenn Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen unter uns sind, Algerien ist ein Regime an der Macht, Bouteflika, das über Jahr und Tag Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen massiv verfolgt, verschwinden lässt, foltert in den Gefängnissen, grausamste Geschichten. Rüstungsregion Bodensee. Wenn man eine Deutschlandkarte zeichnet, muss man sagen, es gibt viele Rüstungsstädte. Bremen, Hamburg, Kassel, München, Friedrichshafen, Oberndorf. Das sind so die Zentren der Rüstungsindustrie als Stadt. Aber es gibt eine Region. Das ist die Bodenseeregion, wenn Sie es nachlesen wollen, www.waffenvombodensee.de. Das sind nur die allergrößten. Sie hätten ja 70 Firmen, wenn Sie es zeichnen würden, mit den ganzen Zulieferern. Also, am Bodensee sitzt Rheinmetall, sitzt Diehl, sitzt Airbus EADS, sitzt MTU. Schauen wir uns MTU an. Da sind wir wieder bei der Frage, wie kann man überhaupt statistisch Rüstungsexport erfassen? Das ist richtig schwer manchmal, weil... Na gut, wenn Motoren gebaut werden für Kriegsschiffe, ist die Sache relativ klar. Aber wenn Motoren geliefert werden an China, ist die Sache problematisch. Denn China obliegt einem Waffenembargo der Vereinten Nationen. Da darf man keine Kriegswaffen, auch nicht Bestandteile von Kriegswaffen hinliefern. Was macht MTU, heute Rolls-Royce Power Systems? Die liefern die Motoren an einen zivilen Empfänger. Wir können aber nachweisen, dass sie wiederholt eingebaut wurden in Kriegsschiffe. Eigentlich Rechtsbruch. Müsste man juristisch verfolgen. Statistisch ist jeder Export nach China ein ziviler Export. Und damit taucht er in keiner Statistik eines Rüstungsexportberichtes auf. Top aktuelles Bild, vor 2 Wochen etwa, Lesung in Kiel. Wenn Sie in Kiel ankommen am Bahnhof, dann laufen Sie keine 500 Meter und Sie haben ganz viele Schiffe vor sich in der Kieler Förde. Das ist so ein Schiff, ein U-Boot. Dieses U-Boot wird gerade gebaut und es soll geliefert werden an Ägypten. Aber keine Angst, wir liefern auch U-Boote an die Feinde Ägyptens. Also das ist wieder die Stabilität in der Golfregion oder im Mittelmeer. Die Firma heißt ThyssenKrupp, sitzt im Essen. Die hat eine Beteiligungsgesellschaft, ThyssenKrupp Marine Systems, die sitzt in Hamburg. Die wiederum hat eine Beteiligungsgesellschaft in Kiel und das ist HDW, Howaldtswerke Deutsche Werft. Die baut Öko-U-Boote. U-Boote mit Brennstoffzelle, ist richtig klasse. Aus militärischer Sicht, nicht aus ökologischer Sicht. Aus ökologischer Sicht interessiert es niemanden, aber militärisch ist es richtig gut, weil man diese U-Boote kaum noch orten kann, wenn sie Brennstoffzellenmotor haben. Deswegen sind sie sehr gefragt und der Hersteller ist einer der absolut führenden weltweit. Also dieses U-Boot, die U-Boote dieses Typs werden geliefert an Ägypten, an die Türkei und an Israel. Spinnefeind miteinander, da sind wir wieder bei der Stabilität des Gleichgewichts. Israel ist richtig schön spannend. Warum? Es gibt Leute, die sagen, das ist der tödlichste Export des noch jungen 21. Jahrhunderts. Die ersten 3 U-Boote an Israel wurden geschenkt. Hat die Regierung entschieden, der deutsche Steuerzahler hat gezahlt. Jedes U-Boot kostet rund 500 Millionen Euro, macht 1,5 Milliarden. In Deutschland ist genug Geld da. Das ist keine Frage des Geldes. Wir sind ein sehr reiches Land. Die Frage ist immer, wie ist die Verteilung des Geldes? Und wenn Sie sich den Haushalt anschauen, der Bundesrepublik Deutschland jetzt ganz aktuell, der verabschiedet worden ist, Kabinett, dann steigt der Bildungsetat in der Regel nicht und der Gesundheitsetat in der Regel nicht, aber der Rüstungsetat steigt und es sollen in den nächsten Jahren für 130 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Euro neue Waffen beschafft werden. Die Zahlen müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einer christlichen und sozialen Regierung. CDU, CSU, SPD. Warum der tödlichste Export des 21. Jahrhunderts bisher? Weil auf diesen U-Booten, die kommen aus Kiel, HDW, hier vor dem Militärhafen in Haifa in Israel die Atomwaffen der Israelis stationiert sind. Atomwaffen. Nagasaki und Hiroshima im Kopfe wissen wir, was passiert, wenn Atomwaffen eingesetzt werden. Wenn diese Waffen eingesetzt werden würden, Krieg mit dem Iran ist nicht völlig aus der Welt, der Iran greift Israel an oder Israel greift den Iran an, wie auch immer, dann würden die Israelis sicher bereit sein, die Atomwaffen einzusetzen und Teheran wäre von einem Moment auf den anderen dem Erdboden gleichgemacht und wir wissen die Bilder noch von Nagasaki und Hiroshima. Die Deutschen wären mitschuld, wir Deutsche wären mitschuld, weil wir liefern die Trägersysteme für die Atomwaffen, auf denen sie stationiert sind, die U-Boote. Das ist ein top aktuelles Bild vom Januar. Da wurde das größte U-Boot ausgeliefert aller Zeiten, fährt gerade hier durch die Kieler Förde, geht wieder nach Israel. Und hier hat der deutsche Steuerzahler noch ein Drittel gezahlt. Gefragt werden wir nicht. Das entscheidet die Regierung und der deutsche Steuerzahler zahlt zugunsten von Israel. Das ist wieder ein Bild, das ich vor wenigen Wochen, zwei Wochen gemacht habe. Immer noch im Hafen von Kiel. Jetzt interessiert hier nicht der Zoll. Vielleicht könnte man eine Randbemerkung machen. Etwa jede tausendste Ladung wird geöffnet. Also Drogen- und Waffenexport ist in Deutschland nicht sonderlich hart kontrolliert. Aber spannend ist das hier im Hintergrund, man sieht es hier ein bisschen besser, es ist ein riesengroßes Schiff, eine Fregatte, die geht nach Algerien, ist noch nicht fertig, soll aber nach Algerien geliefert werden. Einer der letzten Akte der Regierung CDU, CSU, FDP, also christlich-liberalen, unter Frau Merkel und Herr Westerwelle war, dass sie sehr, sehr viele Verträge genehmigt haben für Waffenexporte, die jetzt kommen und Sigmar Gabriel umsetzt. Und dazu zählen die Algerien-Exporte. Allein mit Algerien und nur mit Algerien wurden Waffenexporte damals vereinbart im Wert von 10 Milliarden Euro. Nur für Algerien gesprochen. Und das kommt jetzt alles. Hier ist die Fregatte, dann mit Hubschraubern und so weiter ausgerüstet. Der Bundessicherheitsrat ist inzwischen gezwungen, die Exportberichte den Bundestagsabgeordneten mitzuteilen und damit haben wir sie auch. Hier ein einziges Beispiel vom Februar diesen Jahres. Der Export, die Exportgenehmigung für eine Fregatte des Typs Meco nach Algerien hatten wir gerade. ThyssenKrupp Marine Systems hatten wir auch schon. Schauen Sie sich den Preis an, einer einzigen Fregatte. Fast 1 Milliarde Euro. Hier wird richtig gut Geld verdient, richtig viel Geld verdient. Und da ich Mitglied bin von Amnesty International und diese Reports lese in Deutsch und Englisch, kann ich Ihnen sagen, wie die Menschenrechtslage ist in Algerien. Pass pro toto hier genannt. Für das Jahr 2014, 2015. Die Behörden schränkten die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit ein, lösten Demonstrationen auf und schikanierten Menschenrechtsverteidiger. Frauen wurden diskriminiert, unzureichend gegen Gewalt geschützt. Migranten wurden diskriminiert, misshandelt und willkürlich ausgewiesen, Todesurteile verhängt, zum Glück nicht hingerichtet. Töteten die Sicherheitskräfte 2014 zahlreiche Angehörige bewaffneter Gruppierungen. Menschenrechtsverletzungen staatlicher Behörden, staatlicher Sicherheitskräfte und einer der Hauptempfänger deutscher Kriegswaffen. Also nochmal, mit Frieden und Freiheit und der Demokratie hat deutscher Waffenexport 0,0 zu tun. Und deswegen würde ich mich über so eine Podiumsdiskussion hier freuen, wo die Leute mit dem C hier sitzen und sagen, für den Frieden liefern wir Waffen. Die sagen aber gar nicht, also Frau Merkel hat neulich gesagt, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Spannender Satz, ja, also den könnte man mal auseinandernehmen hier. Die Israelis danken uns, die U-Boot-Lieferungen auf besondere Art. Sie machen etwas, was andere Staaten nicht machen. Die Deutschen sind noch nicht in der Lage, Kampfdrohnen herzustellen. Noch nicht. Airbus entwickelt im Moment, deutsch-französischer Konzern, größter Konzern, wo die Deutschen beteiligt sind, Nummer 7 auf der Welt. Airbus entwickelt im Moment Kampfdrohnen, aber sie sind noch nicht da. Deswegen leasen wir jetzt gerade, wir Waffen bei den Israelis, und zwar Kampfdrohnen im Moment des Typs Heron TP. TP steht für Turboprop, erhöhte Luftladelast für militärisches Gerät. Das geleast, wenn man so will, ein Entgegenkommen der Israelis im Dankeschön zum Austausch. Kommen wir zu dem, was mich seit 30 Jahren beschäftigt, würde sagen täglich 5, 6, 7 Stunden, der Export von Kleinwaffen. Kleinwaffen klingt so harmlos. Kleine Waffen, große Wirkung, Pistolen, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre. Übrigens Randbemerkung, die ersten, die den Export von Scharfschützengewehren nach Saudi-Arabien genehmigt haben, war Rot-Grün, also von 1998 bis 2005 Regierung im Amte. Und die höchsten Steigerungsraten, die wir beim Waffenexport haben in der Geschichte der Bundesrepublik, geht auf die Jahre 2002 bis 2005, rot-grün, eine Verfünffachung des deutschen Waffenhandels. Frag mich immer, warum der Waffenexport exponentiell steigt, wenn die SPD mit an der Regierung ist. Sie haben doch sicher SPD-Abgeordnete hier in der Gegend. Machen wir uns mal einen schönen Abend, wirklich. Also mal wirklich, was passiert, wenn die SPD im Amte ist. Ich sage das überhaupt nicht gerne, wirklich. Ich hätte gerne, wenn die SPD-Politiker sozial handeln würden, ja, auch Grüne in Regierungsverantwortung, aber keine Angst, die CDU, CSU, FDP waren mindestens genauso schlimm, völlig hemmungslose Exporte. Nun gut, was Sie vielleicht nicht denken können, ich war Soldat der Bundeswehr und lernte dieses Gewehr kennen. Ganz spannend. Auseinanderbauen, zusammenbauen, auseinanderbauen, zusammenbauen, auseinanderbauen, zusammenbauen, Licht aus, der Feind kann auch Nacht kommen. Auseinanderbauen, zusammenbauen, auseinanderzusammeln. War alles okay, ich war kein Pazifist, bin da hingegangen, habe gedacht, ich mache mal den Laden mit. Meine Frau hat mich für blöd erklärt, die war damals schon mit mir liiert. Die gesagt, sag mal, sowas von Law and Order und Befehl und Gehorsam ist ja nun gar nicht dein Ding. Dann habe ich gesagt, doch, ich will mir das jetzt anschauen. Landete zur Strafe auf dem Schießplatz mit so einer Waffe in der Hand und ich wusste, wie man schießt, aber ich habe noch nicht geschossen. Und an diesem Tag lautete der Auftrag, schieße einem Chinesen zwischen die Augen. Und zwar hatten wir nicht, wie erwartet, so ein Papierfadenkreuz, sondern wir hatten so Metallplatten menschlicher Form, völlig zerschossene Gesichter, Schlitzaugen drin. Also wir üben heute Chinesen schießen zwischen die Augen. Ich glaube, das war der Moment, als ich Pazifist wurde. Weil danach ist alles Dominoeffekt möglich zu erklären. Ich habe gesagt, ich schieße keinem Chinesen zwischen die Augen, weil ich kenne keinen Chinesen, ich habe auch kein Feindbild China. Was soll ich das tun? Ich schieße nicht. Und wissen Sie, was mit Soldaten passiert, die nicht schießen? Also gut, lange Diskussion, ich schlafe in der Regel seit 30 Jahren 4 Stunden etwa, habe also umgekehrterweise, wenn ich will, 20 Stunden Zeit am Tag zu diskutieren. Und glauben Sie mir, ich diskutiere gerne. Ich habe die nachts rausgeholt und gesagt, nee Freunde, also Chinesen schießen nicht, ich habe Albträume. Ja? Und die waren total sauer, weil nachts um 2 mit jemandem zu diskutieren über Chinesen schießen war jetzt nicht ihr Ding. Na gut, also nach einem Monat solcher Szenarien, haben sie gesagt, dieser Typ ist außendienstuntauglich. In diesem Monat musste ich mit einem Holzknüppel der Form dieses Gewehres auf den Schießplatz und die Kameraden haben geballert. Einen Monat später wurde ich dann innendienstuntauglich und noch einen Monat später Innendienst und außendienstuntauglich und dann durfte ich die Bundeswehr verlassen als völliger Krüppel, der jetzt vor Ihnen steht, weil ich bin ja weder außendienst noch innendiensttauglich. Die Lebensfreude hat es mir nicht genommen, aber das Gewehr ist ein besonderes. Dieses Gewehr ist etwa 15 Millionen Mal auf dem Globus verbreitet und damit nach der Kalaschnikow die Nummer 2 auf dem Weltwaffenmarkt. Die Kalaschnikow ist mit riesigem Abstand die Nummer 1. Warum ist es so bedeutend, sich mit Gewehren zu beschäftigen? Eine Studie des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, 100 Tote im Durchschnitt, von 100 Toten sterben im Durchschnitt 2 durch Handgranaten, 5 durch Großwaffensysteme, 10 durch Landminen, 10 durch Artilleriemörser, 10 durch Pistolenrevolver, 63 durch Gewehre. Die Massenvernichtungswaffe auf dem Globus ist das Gewehr. Der größte Hersteller von Gewehren sitzt nicht weit weg von Oberndorf oder nicht weit weg von Tübingen in Oberndorf am Neckar. Weiß nicht, was sind's? Heckler und Koch, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Kilometer werden es sein von hier aus. Mehr nicht. Da sitzt die Nummer 1 in Europa. Das tödlichste Unternehmen in Europa angesichts der Opferzahlen. Im Durchschnitt sterben seit 60 Jahren im Durchschnitt alle 13 Minuten ein Mensch durch eine Kugel von Heckler und Koch. Kleine Anekdote am Rande. Bis 2003 habe ich immer gesagt, alle 14 Minuten. Und habe jetzt, vor ein paar Wochen, das ist nicht so lange, 2 Monate oder sowas, von Heckler & Koch eine Unterlassungsverfügung bekommen, dass ich nicht mehr sagen darf, alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch eine Kugel von Heckler & Koch. Dann haben wir über Rothbauer geantwortet, stimmt, sagen wir auch nicht wieder. Weil sie haben sich bezogen auf dieses Buch von 2003, dann habe ich gesagt, ja, aber inzwischen ist ja eine völlig neue Waffengeneration auf dem Markt. G36, H416, HK417, MP5 ist jetzt MW7 und so weiter und so fort. Wir haben also viel, viel mehr Tote. Wir haben geschrieben an Heckler & Koch, ja, wir werden nicht mehr sagen alle 14 Minuten, wir sagen jetzt alle 13 Minuten. Es ist nichts gekommen seitdem. Mal schauen. Ich freue mich auf den Prozess. Weil stundenlang vor Gerichten mit der ARD zusammen und dem ZDF und dem Spiegel und dem Fokus im Raum zu belegen, bei welchen Kriegen welche Waffen eingesetzt werden, bei welchen Massaker von Heckler und Koch, wird eine unterhaltsame Geschichte. Ich werde es der Gisela mitteilen, wenn dieser öffentliche Prozess stattfindet, und lade euch alle herzlich ein. Das wird sicher in Rottweil sein. Rottweil ist ein schönes Städtchen, kommt da mal hin. Macht euch einen schönen Tag. Zwei Bilder, die unangenehm sind, und wie gesagt, ich könnte den ganzen Abend mit solchen Geschichten füllen. Das will ich Ihnen und euch nicht zumuten. Sie würden mir auch alle weglaufen, wenn ich Ihnen 3 Stunden über die Opfer allein von Heckler und Koch Geschichten erzähle. Aus dem türkischen Bürgerkrieg, türkisch-kurdischen Bürgerkrieg 1985 bis 1999. 14 Jahre lang ein martialischer Krieg der türkischen Armee gegen Kurdinnen und Kurden im Südosten der Türkei. Das ist ein Bild, wo eine völlig traumatisierte Frau eine Schuhschachtel geholt mit Bildern hat. Ich habe sie interviewt, wollte sie biografieren, habe sie auch biografiert. Und ich habe gefragt, wo sind denn Mama und Papa, die will ich noch interviewen, wo sind die Kinder, die würde ich noch gerne interviewen, weil ich will ja sie in einem Buch darstellen. Es ist leider nur ein Kurzbericht draus geworden, aber sie hat gesagt, Fotodokument, Beweis, wenn man so will, das waren Mama und Papa und das waren meine Söhne. Dieser Bürgerkrieg ist brutal geführt worden von der türkischen Armee. Auch die PKK hat Verbrechen begangen, aber das Verhältnis war ungleich. Amnesty sagt 10:1 seitens der türkischen Armee an den Kurden. Und die türkische Armee hat sich die Leute rausgepickt. Dorfbewohner in dieser Anzahl, nachts um 4 auf dem Dorfplatz, zum Teil nackt, zum Teil mit wenig Kleidern. Und dann zu sagen, du und du und du kommst mit, du hast die PKK unterstützt. Keine Gerichtsverhandlung, keine Zeugenbefragung. Am nächsten Morgen lagen diese 3 Personen liegen, das ist Tradition dieses Krieges, zerhackstückt in Müllbeuteln vor den Haustüren dieser Dorfbewohner. Wir wussten um diese schweren Menschenrechtsverbrechen, weil Amnesty hat sie permanent dokumentiert. Und wir waren trotzdem mit den Amerikanern zusammen die Hauptwaffenlieferanten in diesen türkisch-kurdischen Krieg hinein, über 15 Jahre hinweg. Und mein guter Freund Hayrettin Altun in Diyarbakir, der hat damals schon gesagt, aufgepasst, dass die geben keine Ruhe. Wenn Sie sich jetzt beschäftigen mit den Türken und den Kurden im Südosten der Türkei, stellen Sie fest, es tobt dieser Bürgerkrieg wieder. Aber die Medien berichten nicht darüber. Ich habe Cizre gesehen, ich war 5-mal im Südosten der Türkei, kleines Städtchen, Cizre, und es war wieder aufgebaut nach diesem Bürgerkrieg. Und die Häuser waren frisch, die da waren. Wenn Sie sich jetzt, googeln Sie einfach mal Cizre und schauen sich die aktuellen Bilder an. Es wird Ihnen speiübel, die Stadt gibt es nicht mehr. Ist wieder völlig zusammengebombt von der türkischen Armee. Und nur die unter Ihnen, die sich wissen, die sich beschäftigen mit dem Thema, wissen das, weil die deutschen Medien das totschweigen. Warum? Wir haben diesen Deal gerade. Die Flüchtlinge werden zurückgenommen von den Griechen zu den Türken und die Türkei soll als sicheres Aufnahmeland gelten, obwohl im Südosten ein Bürgerkrieg tobt. Also muss man den Bürgerkrieg verschweigen, muss die Menschenrechtsverletzungen an Journalistinnen und Journalisten totschweigen, soweit es geht nicht ganz, aber soweit es geht. Und dann kann Frau Merkel hinreisen und sagen, ich schaue mir ein Vorzeigelager an und Mensch, geht es den Flüchtlingen doch dort gut. Das ist Politik. Eine relativ grausame Politik, weil sie ausgetragen wird auf dem Rücken der Flüchtlinge im Südosten Europas. Das ist ein Somali im Norden, Somaliland, in Hargeisa. Eine ganz typische Geschichte. Man denkt immer, wenn jemand von einer Kugel eines Gewehrs getroffen wird, dann ist er tot. Ich habe lernen müssen, dass die allermeisten Gewehrbeschüsse überleben. Und wenn ich sage, bis heute sind über 2 Millionen Menschen getötet worden durch Kugeln aus dem Lauf von Heckler und Koch-Waffen, dann sind es 7, 8, 9 Millionen Menschen, die leben, aber denen fehlen Gliedmaße. Die haben Kugeln weiterhin im Körper, weil in Nordsomalia gibt es auf 40.000 Menschen nur einen Arzt. Da hast du keinen Arzt, das siehst du nie in deinem Leben. Und die Kugelreste sind drin und die eitern und wuchern. Oder du hast wie der hier einen Kopfschuss. Bist debil, aber du lebst und die Mutter muss ihn durchs Leben füttern, bringen, wie auch immer. Die Karawane zieht weiter, hat Helmut Kohl mal gesagt. Ja. Da kümmert sich kein Schwein drum, Entschuldigung. Im Moment ist Somalia nicht mehr im Gespräch, war mal mit Belle Etoine und dem Bundeswehreinsatz, weil wir ja humanitäre Einsätze geflogen haben, in Anführungszeichen bitte zu verstehen. Es war nicht viel mit Humanität, aber es ging darum, Bundeswehreinsätze salonfähig zu machen. Und jetzt ist Somalia wirklich für niemanden mehr mal eine Meldung wert. Nicht mal mehr Afghanistan spielt eine Rolle, obwohl die Deutschen, die Amerikaner und die Russen und wer auch immer da furchtbarste Menschenrechtsverletzungen verübt hat, aber man spricht nicht mehr drüber. Die Familien sind da, die Überlebenden sind da, keine Ärzte sind da. Irakkrieg, größte Söldnerorganisation der Welt, Blackwater, lustvolles Abknallen von Zivilisten, MP5, Maschinenpistole, MP5, Heckler und Koch. Das Dream Team von 2008, das ist kein aktuelles Bild. Frau Merkel war damals schon Kanzlerin und Herr Steinmeier war damals schon Außenminister. Und jetzt sind wir wieder beim Bundessicherheitsrat, weil der Bundessicherheitsrat in geheimer Sitzung etwas entschieden hat, was ich als tödlichsten Export des 21. Jahrhunderts bezeichne, nämlich die Lieferung einer ganzen Gewehrfabrik nach Saudi-Arabien. Nicht nur Gewehre. Saudi-Arabien, Sie erinnern sich, Salafisten, Christenexekutionen und muslimische Brüder öffentlich exekutiert, ohne Ende. Das ist eine der Exekutionsstaaten weltweit, führt übrigens gerade völkerrechtswidrig einen Krieg gegen den Jemen mit deutschen Waffen. Also, wir hatten traditionell schon das G3 vergeben als Waffenproduktion, jetzt auch das G36 2008 vergeben, seit 2009 Fabrikbau. Es wird produziert ohne Ende. Wenn die saudischen Streitkräfte ausgerüstet sind, gehen die Waffen in den Export, wieder nach Sudan, wieder nach Somalia, das ist eine Prognose. Christenverfolgung, ich will es Ihnen nur ganz kurz zeigen, von den 13 führenden Staaten hier, also bis Libyen, sind 8 klassische Empfänger deutscher Kriegswaffen. Das sind Staaten, die die schlimmsten Staaten sind in der Christenverfolgungsstatistik weltweit. Ich hatte neulich mal einen Streit mit einem CDU-Politiker, der mit mir auf dem Podium war, und dann habe ich gesagt, das C spreche ich Ihnen ab. Wer Christenverfolgungsstaaten mit Kriegswaffen beliefert, ist für mich kein Christ. Aber keine Angst, ich spreche Ihnen auch das D ab. Weil der Bundessicherheitsrat installiert und bar jeglicher Demokratie Waffenexporte genehmigt an schlimmste Staaten, der ist auch kein Demokrat. Ich werde Sie ab jetzt nur noch Unionist bezeichnen. War eine lustige Podiumsdiskussion, hat gewisse Ausuferungen gehabt. Ich bleibe immer sehr ruhig in dieser Diskussion der CDU-Politiker. Der Unionist war nicht so wahnsinnig ruhig, aber gut. Das wären so Diskussionen, die Sie führen sollten. Also wenn Sie einen CDU-Abgeordneten, haben Sie ja hier, mal konfrontieren mit der Tatsache, dass unter CDU, CSU-Regierungen seit Jahr und Tag Christenverfolgungsregime bis an die Zähne hochgerüstet werden, ist es eine spannende Geschichte. Hier ist so ein Christ. Bevor wir uns mit dem Christ beschäftigen, schauen wir uns aber mal den tödlichsten Manager Deutschlands an. Wer von Ihnen kennt diesen Manager rechts? Bitte nur die, die das Schwarzbuch Waffenhandel nicht gelesen haben. Rechts, der Stehende. Andreas Heeschen, Hauptgesellschafter von Heckler & Koch, dem tödlichsten Unternehmen in Deutschland, / in Europa. Hauptgesellschafter. Bei dieser Wahlkampfveranstaltung 2009 lobt Andreas Heeschen von Heckler & Koch Volker Kauder. Kauder ist CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, die rechte Hand von Frau Merkel und gleichzeitig Wahlkreisabgeordneter in Rottweil-Tuttlingen, dem Wahlkreis von Heckler & Koch in Oberndorf. Spannend. Der Satz hieß: Herr Kauder, ich danke Ihnen für die Unterstützung der Rüstungsexportgeschäfte von Heckler & Koch. Spannend. Herr Kauder ist nicht im Bundessicherheitsrat, der ist auch nicht im Wirtschaftsministerium. Was hat er mit Waffenhandel zu tun? Allerdings angemerkt, auch hier bei einer Podiumsdiskussion, richtig klasse. Das ist ja nicht weit weg von euch, hol den mal her. Kauder hält Vorträge seit Jahr und Tag, wie schlimm Christenverfolgungen sind. Hat er recht. Das Dumme ist aber, wenn mir eine Firma einfällt, wo ich sagen kann, das ist die Firma, die Christenverfolgungsregime bis an die Zähne mit Gewehren hochrüstet, ist es die Firma Heckler & Koch. Und der Cheflobbyist ist Volker Kauder. Und Frau Merkel, die liebe Mutti der Nation, eieieiei. Hat immer so ein nettes Lächeln drauf. Nein, in letzter Zeit nicht mehr, weil die CSU ein bisschen Dampf macht. Aber gut, die Mutti der Nation reist. Und wenn sie reist, hat sie, Kanzlerreisen nennt sich das, Rüstungsmanager im Gepäck. Da werden die Verträge gleich vor Ort geschlossen. Wo ist sie? In Saudi-Arabien. Ich kann sie nicht loslassen. Einer der schlimmsten Terrorregime, die es weltweit gibt. Saudi-Arabien. Merkel reist dorthin und hat Rüstungsmanager dabei. Aber keine Angst, auch die SPD ist gerade gereist, also SPD-Minister gerade gereist nach Saudi-Arabien, hat auch einen Rüstungsmanager dabei, den Herrn Lürsen von der Lürsenwerft. Nochmal, ihr habt doch einen SPD-Abgeordneten hier im Kreis und einen CDU-Abgeordneten im Kreis. Konfrontiert sie mal mit den Fakten ihrer Politik. Frau Merkel hat eine völlig neue Politik und diese Politik ist jetzt entstanden aus Umfragen, Meinungsumfragen, Imageumfragen während und nach dem Afghanistan-Krieg. Und da hat man festgestellt, wenn eine Regierung Auslandseinsätze genehmigt, ist das nicht imagefördernd. Wenn Soldaten in Zinksärgen getötet nach Hause kommen, ist es imageschädlich. Und deswegen hat man was vor. Und dieses was Vorhaben heißt, wir werden in Zukunft weniger Soldaten in Krisen- und Kriegsgebiete schicken als kämpfende Einheiten. Wir nennen das jetzt beratende Einheiten. Der Mali-Einsatz wird ein beratender Einsatz werden. Frau Merkel hat es auch in Worte gefasst, 2011 und 2012. Es liege, Zitat Frau Merkel, in unserem Interesse, wenn wir Partner dazu befähigen, sich für die Bewahrung oder Wiederherstellung von Sicherheit und Frieden in ihren Regionen wirksam einzusetzen. Ich sage ausdrücklich, das schließt auch den Export von Waffen mit ein. Was ist gemeint? In Zukunft liefern wir noch mehr Kriegswaffen an befreundete Staaten. Demokratien kann man nicht sagen, weil es sind eher Diktaturen und menschenrechtsverletzende Staaten, an noch mehr befreundete Staaten und weniger kämpfende Einheiten. Das passiert jetzt gerade im Moment und schon eine ganze Zeit lang. Die Bundesrepublik Deutschland liefert mit Genehmigung der Bundesregierung gebrauchte Waffen der Bundeswehr an den Irak, an die Regierung in Bagdad und die wiederum liefert sie weiter an die Peschmerga. Kämpfende kurdische Einheiten im Norden des Irak. Begründung, die Peschmerga haben Christen und Jesiden gerettet. Dummerweise hat es mit der Realität wenig zu tun, denn die Jesiden wurden gerettet von der PKK und die Christen. Die PKK ist aber eine Terrororganisation nach deutschem und nach europäischer Rechtsprechung, also kann man an die nicht liefern, also liefert man an die anderen Kurden. Wir haben also böse Kurden, PKK, und liebe Kurden, die Peschmerga. Das Dumme ist, der Stern hat das mal aufgedeckt im Editorial, die enge Zusammenarbeit zwischen der PKK und den Peschmerga. In der Regel kämpfen die Peschmerga tagsüber und die PKK nachts mit den gleichen Waffen. Bisschen absurd die ganze Geschichte und rechtlich zu hinterfragen, also G3 haben wir gerade gehabt, G36 der Bundeswehr geliefert in den Irak. Bis heute gilt im Irak ein Waffenembargo der Vereinten Nationen. Da darfst du keine Kriegswaffen hinliefern. Geht nicht, geht rein rechtlich nicht. Olaf Simonsen hat schon vor der Lieferung gesagt, er war absoluter Rechtsexperte in Deutschland. Die Bundesregierung will die Kurden im Irak militärisch unterstützen, damit verstieße sie gegen das Völkerrecht. Inzwischen verstößt sie gegen das Völkerrecht. Und euer Staranwalt, den ihr habt in Tübingen, Holger Rothbauer, übrigens Basis-SPD-Mitglied, es gibt richtig viel vernünftige Menschen in der Basis der Parteien, das ist nicht der Punkt. Wenn ihr mit den Grünen an der Basis sprecht, da könnt ihr sie umarmen, die sind richtig klasse. Wenn ihr mit den Grünen und den SPDlern gemeinsam was machen wollt, geht. Ja? Die haben alle was gegen Waffenhandel, keine Frage. Das Problem ist, was da oben passiert, in Berlin, auch bei den anderen Parteien. Also die Lieferung an die Kurden ist klar verfassungs- und völkerrechtswidrig. Also damit darf man da nicht hinliefern. Der Herr Gresslin hat jetzt gerade die Strategie gewechselt. Also nachdem die mich jahrelang verklagt haben, verklage ich jetzt sie. Im Moment laufen 8 Strafanzeigen gegen die Firma Heckler & Koch, Sig Sauer, Karl Walter und gegen Minister. Und glauben Sie mir, ich stelle nur dann Strafanzeige, wenn ich Whistleblower habe, die umfassend auspacken. Wird noch ganz unterhaltsam, die ganze Geschichte. Ich habe zu Rothbauer gesagt, ich würde gerne 9. Strafanzeige stellen gegen die Bundesregierung. Wegen Verletzung des Grundgesetzes und des Völkerrechts, weil das ja rechtswidrig ist. Rothbauer hat entgegen zu sonst einen ganzen Tag gebraucht, bis er mich wieder angerufen hat. Und dann sagt er, lieber Jürgen, ich finde nichts, da gibt es nichts. Es gibt keinen Paragraphen in Deutschland, Rechtsprechung, der dir oder einer Bürgerin oder einem Bürger erlaubt, dass du die Bundesregierung anzeigst wegen Rechtsbruch. Völkerrechtsbruch, Grundgesetzbruch. Begründung, die Mütter und Väter des Grundgesetzes kamen gar nicht auf die Idee, dass eine Bundesregierung jemals Grundgesetz brechen könnte. Wenn ihr also, und das ist das Dritte, was Gutes tun wollt, nach der heutigen Veranstaltung, dann geht morgen zur Polizei und stellt Unterlassungsverfügung gegen mich und sagt, der hat so was Böses behauptet, die Bundesregierung bricht Recht. Und dann komme ich wieder zu Tübingen, zu euch, und dann wird es wahrscheinlich eine Landgerichtsverhandlung geben und das Landgericht wird mich freisprechen mit der Begründung, in der Sache hat er Recht. Und dann hätten wir endlich mal eine Rechtsprechung, die belegen würde, dass die Bundesregierung permanent Recht bricht durch Waffenlieferungen an einen Staat und Waffenembargo der Vereinten Nationen ist. Also gute Tat tun. Morgen. So, schauen wir uns an, dieses ganze Rüstungsexportregime der Bundesrepublik Deutschland. Man darf liefern an NATO-Staaten, man darf liefern an NATO-assoziierte Staaten, Kriegswaffen, die Schweiz, Neuseeland. Man darf nicht liefern an sogenannte Drittländer oder sonstige Staaten. Nicht nach Saudi-Arabien, nicht nach Algerien, nicht nach Libyen, nicht nach, was weiß ich, Ägypten. Ja? Nicht nach Oman und nicht nach in die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht nach Pakistan und so weiter und so fort. Da darf man überall nicht hinliefern, nicht. Es sei denn, und es kommt die Rechtsprechung, dass im Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland ausnahmsweise dafür sprechen. Wie hoch ist der Anteil prozentual der Ausnahmen? Die Jugend, immer so übertrieben. Wir liefern doch an NATO-Staaten und an NATO-assoziierte Staaten. Nein, es sind nur 63%. 2/3 aller Kriegswaffenexporte sind eigentlich illegal. Da dürfen wir gar nicht hinliefern, es sei denn, das im Ausnahmefall. Aber der Ausnahmefall beträgt inzwischen über 60%. Auch hier stellt sich die Rechtsfrage. Wie gesagt, wir kriegen eine klasse Podiumsdiskussion hin. Was passiert mit Waffen, die man liefert? Wir können den ganzen Abend nur über Waffenlieferungen sprechen. Wohin hat man geliefert? In diesen Staaten in Afrika, Waffen wandern. Waffen bleiben nie da, wo sie hinliefern. Waffen suchen sich ihre Schützen, Waffen suchen sich ihre Käufer und wandern von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, da, wo am meisten gezahlt wird. Wir sind jetzt auf dem Waffenmarkt in Erbil im Nordirak. Top aktuelles Bild. Sie können in Erbil kaufen. Also wenn Sie jetzt zum Muttertag, ist ja bald, Ihrer Frau ein schönes Geschenk machen kommen wollen, dann nehmen Sie 1.450 Dollar mit, gehen auf den Waffenmarkt nach Erbil und sagen, Schatzilein, ich kann dir was kaufen. Kalaschnikow, 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 G3 der Deutschen, eingestempelt, eingestanzt, BW für Bundeswehr, G3, G3. Die Waffen, die wir liefern an die Peschmerga, die wandern, die bleiben nicht bei den Peschmerga. Wer kauft? Studie von Amnesty International, Taking Stock, The Arming of the Islamic State, die Bewaffnung des Islamischen Staats, der Terrororganisation Islamischer Staat. Wenn ich es kurz zusammenfasse, der Islamische Staat schießt mit Waffen aus 25 Nationen, unter anderem schießt und mordet der IS Deutsch. G3 und G36 Sturmgewehre von Heckler & Koch, MG3 von Rheinmetall, Scharfschützengewehre von Karl Walter, Pistolen von Karl Walter, Ulm, Milan-Raketen von MBDA, nördlich von Augsburg in Schrobenhausen und von der Airbus-Gruppe, Hot-Lenkflugkörper. Der IS schießt deutsch. Und damit wäre ein Argument völlig hinfällig, das wir immer hören. Es gibt immer so 4 klassische Argumente für die Rüstungsindustrie. Das von Sigmar Gabriel ist ganz oft verwandt, wir liefern nur an die Guten. Also wir liefern nicht an den IS, keine Frage, aber die Waffen wandern und sie wandern in die Hände des IS und dieses Argument, wir liefern an die Guten, ist völliger Humbug, wie gesagt, ganz viele Fälle. Der IS hat eine Pressekonferenz gegeben, wir schießen mit Waffen, deutsche Aufschrift, Lenkflugkörper DM-72 Panzerabwehr. Diese Waffen sind auch gewandert, sie wurden geliefert nach Syrien, denken Sie an das Regime Assad, und wanderten in die Hände des IS, Beutewaffen oder verkauft. Das neue Dream Team, top aktuell im Amte. Frau Merkel und Herr Gabriel. Die genehmigen Waffenexporte in geheimer Sitzung im Bundessicherheitsrat. Wohin? Zum Beispiel Algerien, Irak, Katar, Algerien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait, Oman, Peschmerga, ganz aktuell. Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Katar, Israel, Israel. Was fällt Ihnen auf? Keine NATO-Staaten. Nur in Ausnahmefällen. Wenn ausnahmsweise die Interessen der Bundesrepublik Deutschland, permanenter Rechtsbruch dieser Bundesregierung beim Waffenhandel. So, schauen wir uns die aktuellen Zahlen an von Sigmar Gabriel. Ganz aktuell ist der Rüstungsexportbericht von 2015 noch nicht veröffentlicht. Das erste Jahr Gabriel, nachdem er gewählt wurde, ist 2014. Bei den real erfolgten Waffenexporten in Milliarden Euro haben wir eine Verdoppelung unter Sigmar Gabriel im ersten Jahr von 933 Millionen auf 1,8 Milliarden. Das gesteht die Bundesregierung ein, die realen Werte sind höher. Für das Jahr 2015 haben wir einen weiteren sehr deutlichen Hinweis von 2014 auf 2015, wieder eine Verdoppelung des Waffenexportes. Bilanzieren wir die ersten beiden Jahre unter Sigmar Gabriel, wir haben eine Vervierfachung des Waffenhandels der Bundesrepublik Deutschland, Vervierfachung. Wenn er so weitermacht, wird er als Rekordrüstungsexportminister, könnte auch sagen Wirtschaftsminister, in der Annalen der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Und darunter sind schlimmst menschenrechtsverletzende Staaten, darunter sind Diktaturen. Jetzt sind wir beim Kernthema des heutigen Abends. Dieser Karikaturist hat im doppelten Sinne recht. Wir liefern Kriegswaffen in Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, Asiens und Afrikas. Staaten, die laut Amnesty International menschenrechtsverletzend sind, auch Diktaturen sind. Das haben wir alle schon gehört. Als Dankeschön, um das ironisch zu sagen, bekommen wir Flüchtlinge zurück. Das ist natürlich ein bisschen ironisch, weil man könnte auch sagen, die Waffen werden eingesetzt. Man droht mit diesen Waffen, man schießt mit diesen Waffen, man verstümmelt mit diesen Waffen und man tötet mit diesen Waffen. Und irgendwann sagen die Menschen, ich muss abhauen aus meinem Land. Der Karikaturist hatte noch im zweiten Teil auch recht. Ich bin mir nicht sicher, ob er es wusste. Wir haben vorhin schon gehört von Gisela. Ich arbeite seit, inzwischen 4 Jahren eng mit dem Filmemacher Daniel Harrich zusammen. Investigativer Journalist, der sich dem Waffenhandel inzwischen verschrieben hat und richtig, richtig gut ist. Wir haben zuletzt etwa vor 2 Monaten einen Film gemacht, den konntet ihr sehen auf SWR 1 zur besten Sendezeit, 20.15 Uhr, Waffen für den Terror. Der ist gelaufen und der hat eine ganz, ganz böse Botschaft. Die böse Botschaft heißt, die Waffen kommen zurück nach Europa, die wir geliefert haben. Wir heißt die Briten, die Italiener, die Franzosen, die Deutschen. Die kommen zurück. Über die Balkanroute, über Deutschland nach Belgien, wo das Zentrum des illegalen Waffenhandels in Europa ist, unter anderem eingesetzt bei Terroranschlägen, bei Amokläufen, bei Schulmassakern. Die Zahl wird zunehmen in den nächsten Jahren. Erinnern Sie sich bitte dran an diesen Vortrag, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen. Die Zahl wird zunehmen. Die Waffen, die eingesetzt wurden beim Terroranschlag in Paris, kamen aus der Balkanroute, kamen direkt vom Balkan. Dort produzierte Kalaschnikow, oft eingeschweißt in die Karosserie von Fahrzeugen. Also ganz schwer rauszukriegen. Wie wollen Sie denn Fahrzeuge, die in die Karosserie eingeschweißt ist, kontrollieren, wenn die von Südeuropa nach Mitteleuropa kommen und wir gleichzeitig jetzt im Sommer Hunderttausende, nämlich zu sagen Millionen von Touristen haben, die runterfahren und wieder hochfahren? Wir müssten jedes Fahrzeug durchleuchten, das kriegen Sie nicht hin. Wird richtig schwierig, diese Entwicklung, sehr problematisch. Herkunftsländer und Waffenlieferungsländer. Die Bundesrepublik Deutschland liefert Auswahl im Moment Waffen nach Ägypten, Irak, Türkei, in der Vergangenheit Afghanistan, Libyen, Iran, Somalia, Syrien. Flüchtlinge bis vor 4 Wochen, als noch offen war. Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak und andere. In der Vergangenheit Ägypten, Libyen, Iran, Türkei, vor allem die Kurdinnen und Kurden. Über 1 Million Kurden sind geflohen aus dem Südosten der Türkei. Viele, viele von ihnen nach Mitteleuropa, viele nach Deutschland. Wir brauchen die Leute gar nicht mehr zu befragen. Ich muss diese Opferreisen vielleicht gar nicht mehr machen. Ich brauche eigentlich nur die Flüchtlinge zu befragen. Was habt ihr erlebt in eurem Heimatland? Was fällt uns auf? Die Namen dieser Staaten oder die Staaten selbst sind nahezu identisch. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Das ist ein Liebesbild, ein sehr nettes Bild. Ich bin studierter Geograf. Das Mittelmeer ist 4 Kilometer tief. Wenn sich da Wasserbewegungen im Herbst entwickeln und im Frühjahr, dann sind die wild. Und mit so einer kleinen Klitsche können Sie bitte nicht übers Mittelmeer reisen. Das ist absolut lebensgefährlich. Haben Sie noch die Meldung im Kopf? Das ist etwa 10 Tage her. Ein Schiff ist gekentert, irgendwo zwischen Griechenland und, also Westgriechenland im Pelos und zwischen Sizilien. Man weiß nicht wo. 41 Menschen haben das überlebt. Geschätzte 500 Leute sind in dieser Nacht ertrunken. Das war mal eine Meldung in der Zeitung oder in den Zeitungen. Aber es ist schon wieder weg. Was wir noch vielleicht im Kopf haben, ist das hier, nämlich Lampedusa. In Lampedusa sind exakt vor einem Jahr, im April 2015, über 1000 Menschen ertrunken und die Leichen wurden angeschwemmt. Und dann war es auch eine Meldung wert für Tagesschau und Tagesthemen und so weiter und so fort. Dieses tagtägliche, Entschuldigung, Verrecken auf dem Mittelmeer, das ist keine Meldung wert. Da 5 und da 10 und da 20, das nicht. Aber wenn mal so ein Massenunglück ist. Wie reagiert die deutsche Rüstungsindustrie auf die sogenannte Problematik der Flüchtlinge? Wir Deutschen haben eine lange Erfahrung im Mauerbau, deutsch-deutsch. Wir haben eigentlich schlechte Erfahrungen im Mauerbau gemacht. Denken Sie bitte an die Grenztoten, wie immer Sie nennen wollen. Menschen, die erschossen wurden an dieser Mauer. Wir hätten eigentlich sagen können, wir lernen daraus, ist aber nicht. Der Airbus-Konzern, das immer wieder in Baden-Württemberg, entwickelt hier in Baden-Württemberg die Hightech-Grenzsicherungsanlagen, die in Zukunft rund um Europa und im Süden des Maghreb stehen wollen. Nämlich Grenzsicherungsanlagen, NATO-Stacheldraht, Militärfahrzeuge, Wachzäune oder Wachtürme rund um Saudi-Arabien. Und wir sind wieder in Saudi-Arabien, wieder bei dieser Diktatur wird im Moment ein Grenzsicherungszaun gebaut, mehr als 6000 Kilometer lang. Wo soll in Zukunft gebaut werden? Algerien im Süden und Libyen im Süden sollen diese Grenzsicherungszäune bekommen. Wenn Sie sich jetzt den Norden Afrikas vorstellen, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, sind es 5 Staaten. Wenn die alle, das ist eine Zukunftsvision, keine schöne, Wenn die alle am Süden ihre Grenzsicherungsanlagen von Airbus und anderen Konzernen haben, dann ist der Maghreb dicht. Man kann sie übrigens nicht am Strand bauen, da sind ja die Touristen. Also muss man sie im Süden bauen. Begründung, da ist Terrorismus. Und dann werden die Menschen, die fliehen, zum Beispiel, muss gar nicht Waffenlieferung sein, kann auch Klimakatastrophe sein, weil die Sahara dehnt sich aus, wir haben Desertion, Verwüstung. Ja? Die Menschen gehen nach Norden, um zu überleben, und sie gehen im Süden der Sahara nach Süden. Die werden dann verrecken an diesen Grenzsicherungszäunen und sie werden das Mittelmeer gar nicht mehr erreichen. Das ist eine Vision, keine unrealistische. Also Drohnen gestützt und so weiter und so fort. Das ist im Moment die Situation in Europa. Im Moment haben sie noch Schlupflöcher in dieser Festung Europa. Im Moment können sie noch durch diese Grenzsicherungszäune gehen. Das ist ein Bild eines katholischen Pfarrers. Der war in Sizilien, hat sich das angeschaut. Bild Nummer eins, so sieht's aus, wenn man als Flüchtling ankommt in Europa. Erinnert mich ein bisschen an die vielen Reisen nach Sudan und Somalia und sonstige Länder. Da sieht es auch so aus. Das zweite ist noch viel brutaler. Beerdigungsriten auf Sizilien, ganz normale. Wenn jemand stirbt in Sizilien, dann kommt er nicht in so ein normales, also in unserem Verständnis ein normales Grab mit einem Stein drauf, sondern in so ein, nenne ich es jetzt mal Schacht. Also die Familienangehörigen haben Namenstafeln. Die Namenlosen, da liegen die Leichen drin der Flüchtlinge, wo man nicht weiß, wie sie heißen und die angeschwemmt werden und die morgen wieder da liegen am Strand. Das ist brutal. Die deutschen Medien, die europäischen Medien berichten kaum darüber. Es ist ja auch so unangenehm und es soll uns ja auch das Baden am Mittelmeer nicht vergrault werden bei dem, was da passiert. Die Zahl der Leichen, der Flüchtlinge, der Toten, die da auf dem Mittelmeer sterben, die wird steigen, weil mit diesem Beschluss, die Balkanroute dicht zu machen, werden wieder mehr Menschen versuchen, von Libyen übers Mittelmeer zu kommen und sie werden Italien lebend erreichen oder eben als Leiche. Also, Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg wäre ein eigenes Thema, war ich neulich. Wir wollen uns verbünden, die Flüchtlingsbewegung, die Friedensbewegung, die Menschenrechtsbewegung im Wissen um. Pro Asyl ist eine klasse Organisation. Wir kommen jetzt, haben jetzt nicht die Zeit, aber nachher in der Diskussion, wenn Sie wollen. Türkei ist kein sicherer Staat für Flüchtlinge. Humanitäre Krise in Griechenland. Aber was passiert ist in Deutschland, ist, dass das Asylpaket 2 schon verabschiedet ist. Und damit haben wir jetzt schon eine Verschärfung für Flüchtlinge in Deutschland. Faktum, das ist schon da. Amnesty International, SOS Europa, erst Menschen, dann Grenzen schützen. Auch eine Organisation, die sich aktiv einsetzt für Flüchtlinge. Wir als Kampagne Aktion Aufschrei haben uns gegründet 2011. Wir waren 40 Organisationen der Friedensbewegung, der Menschenrechtsbewegung. 40, das ist schon richtig viel. Wir sind heute etwa 140. Und es kommen immer noch alle zwei Wochen wieder die nächste Organisation dazu. Vor ein paar Monaten ist zum Beispiel die gesamte badische Landeskirche, also die ganz reguläre badische Landeskirche, Mitglied geworden bei Aktion Aufschrei. Von Konstanz über Lörrach, Freiburg, Offenburg, Kehl, Mannheim, ja, wird von den Kanzeln gepredigt. In unserem Sinne, Stopp des Waffenhandels. Unser Slogan, unser Motto, wenn man so will, Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen. Ich komme zum letzten Teil des Abends und wenn man so will, aufgrund der Aktualität, im Moment der brisanteste Teil überhaupt. Das Schwarzbuch Waffenhandel hat in Lateinamerika richtig viel Wirbel ausgelöst, weil da meine erste Strafanzeige gegen Heckler & Koch drin ist vom Jahr 2010, wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko. Mexiko ist ein besonderer Fall. Da hat die Bundesregierung getestet, können wir den Waffenexport nicht ausweiten. Ausweiten. Bis jetzt war es immer so, und alle Regierungen vor der Bundesregierung 2002, also vor Rot-Grün, haben Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, ein Land ist belieferungsfähig oder nicht belieferungsfähig. Der Iran ist belieferungsfähig oder nicht belieferungsfähig, in dem Fall nicht belieferungsfähig, weil Waffenembargo der Vereinten Nationen. Saudi-Arabien ist belieferungsfähig, weil ein befreundeter Staat. Dann haben wir gesagt, aber wir müssen auch diese Länder beliefern können, die in Teilen befriedet sind. Das ist eine ganz spannende Auslegung des bisherigen Rechtes oder vielleicht auch Veränderung des bisherigen Rechtes. Warum? Weil so Waffen nach Mexiko gelangt sind, die da nicht sein dürften. Man hat gesagt, in Mexiko 32 Bundesstaaten, 4 darf man nicht liefern. Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua. Die sind richtig böse. Da sind Polizisten, Gemeinden in enger Kooperation mit der Drogenmafia. Das ist in Mexiko so. Man schätzt, dass 70% der Gemeinden eng zusammenarbeiten, also Gemeindenvertreter, mit der Drogenmafia. Und die Leute, die Ahnung haben, sagen, vier Staaten ist absolut lächerlich. Aber es gab was Tolles. Es gab das Auswärtige Amt und das Auswärtige Amt hat gesagt, wir haben alles, wir haben über 1000 Dokumente. Was ich Ihnen erzähle, kommt von Insidern ohne Ende, Berge von Material. Richtig klasse, wir haben noch nie so viel. Und die sagen, wir haben einen Deal gewählt und das Auswärtige Amt, das gesagt hat, nein, da darf man nicht hinliefern. Menschenrechtsverletzend Mexiko, sicherheitsgefährdend Mexiko darf man nicht hinliefern. Wir machen einen Deal und diesen Deal können wir nachvollziehen, weil wir die Mailwechsel haben, die Briefwechsel, Schriftwechsel, wir haben alles, was wir brauchen. Und wir können Folgendes belegen, das Auswärtige Amt wurde überzeugt, dadurch, dass wir gesagt haben, wir finden zwei tolle Regeln. Und diese tolle Regeln würde ich Ihnen gerne vorstellen, vorher aber noch die Opfer zu Wort kommen lassen. Das ist in Guerrero nicht täuschen lassen, das ist ein Polizist. Der Polizist hat eine Waffe, nämlich ein G36, hergestellt in Oberndorf, das sehen wir in der Visieroptik, in Händen. In Guerrero, das ist eine der vier genannten Staaten, dürfen keine Waffen von Heckler & Koch sein. Absolutes Verbot, sind aber da. Was passiert? Diese Waffen werden eingesetzt. Vielleicht haben Sie diesen Fall gehört, der 43 Studenten. Alles Männer. Die sind bei einer Demonstration auf die Straße gegangen, Kolleginnen und Kollegen von mir, wenn man so will, und haben für mehr Bildung demonstriert. Allerdings haben sie anders demonstriert als wir in Deutschland. Wir würden sagen, mehr Bildung, mehr Geld für Bildung. Die haben einen Bus besetzt, in Absprache mit dem Busfahrer, und sie haben auch Steine geworfen. Und dann hat der Bürgermeister der Stadt gesagt, mir reicht's, Iguala. Und der Bürgermeister von Iguala hat den Auftrag gegeben, der Polizei den Auftrag gegeben, die 43, überhaupt nicht nur 43, sondern Studenten, alle beteiligten Studenten festzunehmen und jetzt halten Sie sich fest, der Drogenmafia auszuliefern. Das ist auch passiert. Die Polizisten haben geschossen, 6 Leute starben unter Einsatz von G36 von Heckler & Koch, die nicht da sein dürften. 43 für Studenten, hier ein paar der Fotos, sind verschwunden seitdem. Das sind Angehörige, beziehungsweise in dem Fall auch Mitstudenten, die damals dabei waren, aber überlebt haben. Die 43 Studenten sind verschwunden, man glaubt zu wissen, wo sie liegen. Die Polizei sagt, die 43 Studenten dürfen nicht ausgegraben werden zum Beweis, zum Schutz der Beweise. Das ist deshalb spannend, weil die Polizei, wie gesagt hat, Freunde an die Drogenmafia, nehmen die fest. Man könnte auch sagen, zur Verhinderung der Aufklärung. Einer dieser 43 wurde ausgegraben und an die Forensik die Leichenteile geschickt und man hat festgestellt, A, ja, er ist einer der 43, also der ist tot, B, er wurde gehäutet und C, die Augen waren ausgestochen. Das ist ein ganz typisches Signum dieser, wie soll man sagen, Mafia-Einheiten in Mexiko. Das ist nichts, was man jetzt als sensationell ansehen muss, denn das passiert genau in Guerrero ganz typisch. Hier haben Sie eine Demonstration der Angehörigen vor der deutschen Botschaft und die haben gesagt, bitte, liebe Deutsche, schickt keine Kriegswaffen mehr nach Mexiko. Es geht nicht, ihr dürft nicht. Und eines hat die Strafanzeige 2010 schon mal erreicht, wenigstens eines. Seitdem dürfen keine Kriegswaffen, Kleinwaffen mehr geliefert werden nach Mexiko. Ein erster Erfolg. Hier haben wir demonstriert, auch viele Tübinger dabei, auch Henning Zierock und seine Gesellschaft vor der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Tod hat sich bedankt bei der Staatsanwaltschaft, dass sie nach 5 Jahren nach Strafanzeigenerstellung immer noch keine Anklage erhoben hat. Sie müssen sich das mal vorstellen. Die Beweise liegen auf dem Tisch. Die Mitarbeiter von Heckler & Koch packen aus und sagen, ja, meine Firma hat illegal gehandelt und die Geschäftsführung war involviert. Was macht die Staatsanwaltschaft Stuttgart in 5 Jahren? Fast nichts. Fast nichts. Was haben wir gemacht? Das Buch genommen, veröffentlicht. Wir haben, wie gesagt, über 1000 Dokumente und wir haben sie zwischen 2 Buchdeckel gepresst und einen Teil dieser Dokumente mit einzelnen Sätzen, manchmal auch nur Wörtern, wiedergegeben. Manchmal auch geschwärzte Textpassagen. Also sehr zurückhaltend eigentlich und alle Namen geschützt. Aber immerhin, das Buch ist da und glauben Sie mir, hochbrisant. Hochbrisant, weil die Dokumente laut Staatsanwaltschaft nicht veröffentlicht werden dürfen. Ganz kurz. In dem Buch wird belegt, dass ein General in Mexiko bestochen wurde, dass die Waffen in verbotene Provinzen kommen. Jetzt kommen die 2 Argumente, wie das Auswärtige Amt überzeugt werden konnte, doch Waffen nach Mexiko zu liefern, obwohl sie gesagt haben, das geht nicht. Menschenrechtsverletzungen ohne Ende. Durch staatliche Sicherheitskräfte. Und dann hat man gesagt, wir machen neu für alt. Wenn 10.000 Gewehre geliefert werden, müssen in Mexiko auch 10.000 Gewehre verschrottet werden. Sortieren. Das erklären Sie mal einem Soldaten oder einem Polizisten. Das ist ein Gewehr in deinen Händen, das ist 3 Jahre alt, aber du kriegst ein neues Gewehr. Dann sagt er, juhu, ich bekomme ein neues Gewehr. Aber du kriegst das alte nicht. Also musste man einen Trick anwenden und dieser Trick hieß, man simuliert die Vernichtung von Gewehren, die es nicht wirklich gab. Es gab eine einzige Gewehrvernichtung, nämlich 1300 Pistolen und Gewehre, die man in ganz Mexiko zusammengekratzt hat, Uraltdinger, die nicht mehr gingen. Und die hat man dann verschrottet unter Anwesenheit des deutschen Botschafters und Heckler und Koch. Und Heckler und Koch hat dann geschrieben, wir haben alle Mailwechsel und alle Briefwechsel, ja, bis ins Detail. Heckler und Koch hat dann geschrieben ans Auswärtige Amt und hat gesagt, jawohl, das passiert zweimal im Jahr, macht 2600 Waffen, macht in 4 Jahren 10.000. Dann hat das Auswärtige Amt gesagt, ja toll, wenn ihr 10.000 Waffen verschrottet, dann können wir auch 10.000 liefern. Wie oft wurde wieder kontrolliert, ob es eine zweite Verschrottungsaktion gab? Niemals. Es gab nämlich auch keine zweite. Völliges Versagen oder, wenn Sie wollen, Absicht der Behörden, der deutschen Kontrollbehörden, je nachdem, wie Sie es bewerten. Das Zweite ist, hat Heckler & Koch Waffenexport beantragt für alle 32 Provinzen, obwohl das nicht geht, wir haben es schon gehört, Guerrero, Jalisco, Chihuahua. Tja, was geht nicht? Dann weisen die Kontrollbehörden Heckler & Koch darauf hin und sagen, Leute, wenn ihr exportieren wollt, wir helfen euch, ändert den Antrag hier, sind noch Guerrero und Chiapas drin. Ein paar Tage später sind Guerrero und Chiapas draußen, also hat man genehmigt. Wie nennt sich sowas, wenn Behörden aktiv mithelfen? Bei Rüstungsexporten, auch bei illegalen Waffengeschäften. Wie würden Sie das rechtlich definieren? Beihilfe zur Straftat. Ich bin noch ein bisschen netter, Beihilfe zum Massenmord. Weil mit Gewehren Massenmord vollzogen wird. Da sterben Tausende von Menschen in Mexiko. Noch ein kleines Bonbon, das letzte aus dem Buch. Wenn Sie 10.000 Gewehre liefern, dann ist es Usus, dass Sie etwa Ersatzteile für 1.000 Gewehre liefern dürfen. Das heißt die 10%-Regelung. Ja? Heckler & Koch hat gesagt, aber unsere Gewehre sind im Einsatz. Wir brauchen eine höhere Quote. Das hat es nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie die Unterlagen lesen, die uns vorliegen, dann machen die Exportkontrollbehörden eine Ausnahme, sagen, wir haben jetzt eine Lex Heckler & Koch, ein Gesetz für Heckler & Koch, die dürfen jetzt 30% liefern. Da sind wir wieder bei der Beihilfe. Die deutschen Kontrollbehörden haben mitgeholfen bei Waffenexport nach Mexiko. Es ist eine Triade des Todes. Es ist nicht nur Heckler & Koch. Die Triade heißt Heckler & Koch, Bundesausfuhramt und Bundeswirtschaftsministerium. Diese Sätze müssen sich auf der Zunge zergehen lassen, die haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Viele haben es immer gesagt, das ist doch nur möglich, weil die Behörden helfen. Aber jetzt können wir es beweisen. Und es hat nicht gereicht für die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Auch das Buch hat nicht gereicht für die Staatsanwaltschaft Stuttgart, um Anklage zu erheben gegen diese Triade. Was haben wir gemacht? Wie gesagt, wir haben uns verbündet mit dem Filmemacher Daniel Harrich. Und Daniel Harrich hat Meister des Todes am 23. September des Jahres 2015, letzten Jahres, viele von Ihnen haben es gesehen, inzwischen sind es 6 Millionen Zuschauer, die diesen Film gesehen haben. Und dann kam der Durchbruch mit den 6 Millionen. Vielleicht sagt der Alemanne das Durchbrüchle. Ja? Weil das, was wir eigentlich erreichen wollten, allenfalls bedingt erreicht ist. Aber Themenabend auch noch tödliche Exporte sozusagen, der Sachfilm zum Spielfilm. Daniel Harrich, guter Freund, wir machen viel zusammen, weitere Filmprojekte. Übrigens, die Filmschauspieler haben sich mit uns solidarisiert. Monika Ferres, Heiner Lauterbach, Hanno Kofler, der diesen Aussteiger spielt, ja, richtig toll spielt. Aktion Aufschrei Amnesty International. So, im Oktober 2015, endlich wurde die Anklageerhebung gestellt seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart, nicht gegen die 15, die ich angezeigt habe, aber immerhin gegen 6 ehemalige Mitarbeiter von Heckler & Koch. Und jetzt ist es richtig gut, den Herrn Meurer und den Herrn Bayerle von Heckler & Koch. So, denn jetzt habe ich hier geschrieben, Frühjahr, Sommer, Prozessauftakt gegen Heckler & Koch vor dem Landgericht in Stuttgart. Bis jetzt ist noch nicht zugelassen der Prozess gegen Heckler & Koch. Es ist wieder ein halbes Jahr vergangen und die Justiz in Stuttgart hat die Anklage noch nicht zugelassen. Unglaublich eigentlich, aber wir warten, wir gedulden uns. Toll und richtig klasse. Wir erhalten Rückenwind ohne Ende. Sie können sich gar nicht vorstellen, was an Mails, an Briefen, an sonstigen Sachen geschickt wird und Zuspruch da ist. Wir haben vor wenigen, was ist es jetzt, Ja, exakt 3 Wochen. Vor exakt 3 Wochen am Freitag haben wir den Grimme-Preis gekriegt. Das war richtig klasse. Also das ist der renommierteste deutsche Medienpreis, den man bekommen kann. Was macht man in Deutschland mit Grimme-Preisträgern? Man verklagt sie. Jetzt kommt die Wende, genau. Ich habe Ihnen jetzt das von vorhin genommen, ich habe Ihnen noch was eingefügt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat prüfen lassen oder hat selbst geprüft, ob unsere Vorwürfe, es sei eine Triade des Todes, auch BAFA und BMWi seien verwickelt, ob das stimmt. Und sie kam zu dem Ergebnis, wir leiten keine Ermittlungen ein, weil es keinen Anfangsverdacht gibt gegen die Behörden. Als Deutschler kann ich nur sagen, lesen bildet. Vielleicht schauen Sie sich mal ein bisschen genauer an. Jetzt wird uns Folgendes vorgeworfen. Also Schritt zurück. Gegen BAFA und BMWi wird nicht ermittelt und dann damit ist das Verfahren eingestellt. Dann haben wir Beschwerde eingelegt, die Beschwerde wurde abgelehnt vom Oberstaatsanwalt. Mit anderen Worten, es ist nichts mehr zu machen gegen Behördenvertreter, obwohl wir alles dokumentiert haben. Aber jetzt kommt der Rückschlag, wie immer Sie das formulieren wollen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen eingeleitet, Vorermittlungen eingeleitet gegen die 3 Autoren dieses Buches. Die Staatsanwaltschaft München hat jetzt richtige Ermittlungen eingeleitet. Wir sollen mundtot gemacht werden. Wie steht es mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland? Wie steht es mit dem Zustand der Pressefreiheit? Wissen Sie, wir schimpfen immer über die Türkei und Erdogan. Aber was in Deutschland passiert, ist nicht weit weg davon. Die 3 Autoren, die dieses Buch verfasst haben, der Daniel und ich und seine Mutter, die Journalistin ist, sollen jetzt mundtot gemacht werden. Und ich kann Ihnen eines sagen, das klappt nicht. Wir werden uns das Maul nicht verbieten lassen. Wir werden weiterhin publizieren. Wir werden weiterhin auf solchen Vorträgen und Podiumsdiskussionen und mit Filmen die Wahrheit ans Licht bringen. Da wird uns keine Staatsanwaltschaft, weder in München und Stuttgart, was verbieten können. Aber es kann passieren, dass gegen uns jetzt ein Prozess und ein Verfahren eröffnet wird in München. Dann sage ich Ihnen, München ist eine wunderschöne Stadt, kommen Sie nach München, besuchen Sie uns, es ist ein offizieller Prozess. Aber Leute, ich sage es euch auch, lasst euch auch nicht unterkriegen. Egal wo ihr seid, wir sind mutig, ihr seid mutig und die Wahrheit muss ans Licht kommen. In dem Fall Triade des Todes, Heckler & Koch, BAFA und BMWi. Kommt zum Schluss. 8 Strafanzeigen, eine davon gegen Karl Walter in Ulm wegen des Verdachts. Und glauben Sie mir, ich stelle noch Strafanzeige, wenn ich richtig viel Material habe von Insidern. Verdacht des illegalen Exports von Pistolen ins Bürgerkriegsland Kolumbien, längst während der Bürgerkrieg der Welt. In Kolumbien werden die Waffen schon verkauft, obwohl sie gar nicht da sein dürften. Und ich habe eine Lesung gehabt, das ist auch nur so 2, 2,5 Wochen her, in Eckernförde in Norddeutschland. Direkt an der Nordseeküste, sehr schön gelegen, das ist Ostseeküste, gell? Ostseeküste. Schönes Städtchen, toll, da haben sie ganz viel Marine, ist richtig klasse. Und da hinten haben sie einen Turm, wenn sie sich den Turm näher anschauen, das ist die Firma Sig Sauer, der drittgrößte Hersteller von Kleinwaffen in Deutschland. Auch die habe ich angezeigt oder wir von Aktion Aufschrei. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft Kiel, jetzt sind wir nicht mehr im Sumpf von Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft von Kiel hat wegen des Verdachts illegaler Pistolenexporte von Sig Sauer nach Kolumbien, Strafanzeige vom 22.07.2014 von Paul Rosmann und mir für Aktion Aufschrei, Ermittlungen eingeleitet und fortgeführt und wenige Tage nach der Strafanzeige ein staatliches Rüstungsexportverbot verhängt gegen Sig Sauer. Was passiert mit einer Firma, die nicht mehr exportieren darf? Sig Sauer verkündete im Oktober 2014, wir stellen keine Kriegswaffen mehr in Deutschland her, nur noch Sportwaffen. Das ist die erste Firma, die in Deutschland Rüstungsfirma von der Friedens- und Menschenrechtsbewegung dicht gemacht wird. Und, ja, danke. Ja, aber ich hoffe, wir sind nicht zufrieden mit der einen, gell? Wir haben noch ein bisschen was vor. So, Adele, zum Schluss. Ich halte seit 30 Jahren solche Vorträge und in den ersten Jahren kann ich mich gut entsinnen, dass da irgendwelche Leute immer sich so gemeldet haben. Sie sind aber so ein Spinner, so ein Einzelkämpfer. Schauen Sie sich an, das ist eine top aktuelle Umfrage vom Januar. Da sind 83% der Deutschen dafür, dass man keine Kriegswaffen nicht verkaufen, überhaupt keine Kriegswaffen verkaufen soll. 83% der Deutschen denken so, dass man Kriegswaffen nicht verkaufen darf. Wenn Sie nach Parteien gehen, Linke, klar, die sind eindeutig gegen Waffenhandel. Schauen Sie es an, aber 76% der CDU-Mitglieder, also 3/4 der CDU-Mitglieder, Sigmar Gabriels Partei 91%, die Grünen 91%. Ganz klare Stimmung gegen Waffenhandel. In welchem Zustand befindet sich eine Demokratie, wenn Sie Journalistinnen und Journalisten, die helfen bei der Aufklärung bei illegalem Waffenhandel, mit Ermittlungen überziehen und wollen, dass die nicht weiter publizieren? In welchem Zustand befindet sich eine Demokratie, wenn 83% der Leute sagen, wir wollen keinen Waffenhandel, wir drittgrößter Rüstungsexporteur bei Kleinwaffen und fünftgrößter sind bei Großwaffensystemen? Dieser Vortrag, den ich Ihnen jetzt gehalten habe, ist kein Vortrag allein für einen Stopp des Waffenhandels. Ja, das ist er, aber nicht allein. Es ist für mich auch ein Kampf um Demokratie. Wir haben das erlebt, wenn Sie Historiker sind, haben Sie es mitgekriegt und wenn Sie im Schulunterricht aufgepasst haben, auch. Weimarer Republik, Liberalität, Aufblühen von freiem Gedankentum und danach kamen die Nazis. Und deren Schergen, was sie gemacht haben, wissen Sie. 6 Millionen getötete Juden, insgesamt 60 Millionen Tote durch den Zweiten Weltkrieg. Wir sind noch nicht so weit. Ich will mir das auch wirklich von der Birne raushalten und sagen, das ist es nicht. Aber was wir haben, ist eine absolute Rechtsentwicklung in Europa. Was wir haben, ist Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo die AfD, wo ganz normale Bürger drin sind, aber auch Rechtsradikale drin sind, 14% haben und damit mehr als die SPD in Baden-Württemberg. Das ist eine Entwicklung, die mir Angst macht. Und es ist für mich auch ein Vortrag an Sie, mit nach Hause zu nehmen beim heutigen Abend, wo immer Sie sind, kämpfen Sie für diese Demokratie. Und zwar für diese Demokratie, die sich auch Demokratie nennen darf, weil sie basisdemokratisch ist und sich an Recht und Ordnung hält. Ob das jetzt im Kleinen ist, weil irgendwo in der Supermarktkasse jemand nicht bedient wird, weil er eine andere Hautfarbe ist. Ob es im Freundeskreis ist, was mir passiert ist, wo einer sagt, ich habe AfD gewählt. Und wir dann heftigst miteinander diskutiert haben und ich habe gesagt, lies mal das Wahlprogramm dieser Partei. So kommst du mir nicht mehr raus, egal wo sie sind. Aber jetzt haben wir den Kampf vor uns um diese Demokratie und ich möchte Sie mit dem heutigen Vortrag bitten, diesen Kampf gemeinsam mit uns zu führen. Vielen Dank.